Meet the CXO. Wir reden, was verbindet.
Herzlich willkommen bei Meet the CXO, dem Vorstandspodcast der Telekom. In dieser Folge hört ihr ein Gespräch zwischen Tim Höttges, CEO der Deutschen Telekom, und Ron Sommer. Er war von 1995 bis 2002 Vorstandsvorsitzender der Telekom. Das Gespräch ist in zwei Folgen aufgeteilt. Viel Spaß nun beim ersten Teil.
Ja, liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Follower und Fans, liebe Freunde, heute wieder was ganz Besonderes. Heute ist Ron Sommer bei uns. Ron Sommer war einer der großen Vorsitzende der Deutschen Telekom, 95 bis 2002 bei der Deutschen Telekom hier in Amt und Würden. Und wir haben uns eigentlich verabredet für das 25-jährige Jubiläum. Dann ist Corona dazwischen gekommen. Wir sind für ein Jahr später, aber nichtsdestotrotz bleibt es natürlich enorm spannend, mal zu hören, was hat Ron Sommer damals vorgehabt mit der Firma, als er sie privatisiert hat, als er sie an die Börse gebracht hat. Was ist da draus geworden? Wie sieht er heute sozusagen sein Baby, was jetzt sozusagen aus der Pubertät raus ist und groß geworden ist? 25 Jahre, was hat sich verändert? 25 Jahre, was ist unsere Zukunft? Also herzlich willkommen, Ron, hier bei uns. Toll, dass du das machst.
Danke.
Du hast unheimlich viel bewegt, du hast unheimlich viel angestoßen in der Deutschen Telekom in deiner Zeit. 96, die Global One und die große Partnerschaft mit Sprint und der France Telekom. Dann 96, der berühmte Börsengang. Letztlich ist die Volksaktie in Deutschland zumindest das Synonym für die Aktienkultur in Deutschland auch ein Stück weit geworden, im Guten wie im Schlechten. Das Telekom-Monopol fällt und wir kriegen richtig Wettbewerb in der Zeit. 99, dann der größte Coup eigentlich, der da nicht funktioniert hat, aber richtig Turbulenzen hervorgebracht hat, die damalige Übernahme von Telekom Italia. Da fühlten sich dann die Franzosen hintergangen und dann ist Global One auseinandergekommen. Dann die Übernahme von One-to-One in England, ja heute immer noch ein Stück weit Deutsche Telekom mit BT und so weiter und so weiter. 2000 dann der berühmte Börsengang von T-Online und die umstrittene UMTS-Aktion. Damals haben wir 8 Milliarden Euro für die UMTS-Lizenzen bezahlt. Übrigens, Ron, das Erste, was ich bei der Deutschen Telekom getan habe, war im September 2000 die Unterschrift unter den Scheck. Das waren, glaube ich, 16,8 Milliarden D-Mark damals. Und das war ein ganz normaler Euro-Scheck, den ich damals unterschreiben musste. Mhm. Die Avise, die wir damals gemacht haben. Und dann ging es so weiter. 2001 hast du dann das Unternehmen verlassen. Das war eine turbulente Zeit. Da war der Internet-Bubble vorbei. Der Deutschen Telekom ging es auch nicht gut an der Börse seitdem oder damals nicht. Viel besser noch als den Wettbewerber, aber nichtsdestotrotz sicherlich eine schwierige Zeit. Also viel zu diskutieren heute. Toll, dass du dich dieser Fragerunde mit mir stellst und wir heute mal diskutieren, was hat sich eigentlich seitdem getan. Bevor wir damit anfangen, aber vielleicht ein paar Fragen zu dem Menschen Ron Sommer. Was hast du gelernt?
Naja, das ganze Leben eigentlich. Und es hört nicht auf. Ich bin ja heute weit über 70, Großvater, auch Großvater der Telekom in gewisser Weise. Aber das Leben ist permanentes Lernen. Es hört nie auf. Am meisten habe ich natürlich gelernt aus den schwierigen Phasen.
Als ich 2000 zur Telekom gekommen bin, da war Ron Sommer war hier ikonisiert, auch ein Stück weit distanziert. Irgendwo ein Stück weit, manche haben gesagt, der ist arrogant. Andere haben gesagt, der ist so klug. Es ist besser, wenn man jetzt irgendwo nicht jetzt hier direkt irgendwo was an ihn adressiert. Was war das Image, was du in der Telekom gehabt hast?
Also das Image war vermutlich anders, als ich bin. Ja. Ich konnte mir damals den Luxus leisten, mich ums Geschäft zu kümmern, um die Telekom zu kümmern. Es war unheimlich viel zu tun. Du hast ja in der Aufzählung hast du ein paar Sachen vergessen. Eine ganz wichtige. Als ich zur Telekom kam, gab es ja viele Ratgeber, die dir alles Mögliche erzählen wollten. Unter anderem, es gibt keine Zukunft für Mobilfunk, also vergiss das Geschäft. Und das Zweite, übrigens gibt es auch keine Zukunft im Festnetz. Wickel einfach das Unternehmen langsam ab und dann irgendwann begraben wir das Thema. Das waren die Anfänge. Übrigens, Internet kannte kaum einer noch, was das bedeutet, als wir ISDN als Vorbereitung für DSL einführten, da schrieb die deutsche Presse für ISDN, ist sowas denn nötig? Und du weißt, ISDN sind 128 Kilobit. Das vergisst jeder Journalist, wenn du ihm heute erzählst, dass sie damals über 128 Kilobit lachten und heute dich beschimpfen, weil sie keinen Gigabit-Anschluss haben, weil sie auch den Unterschied zum Teil ja gar nicht kennen. Also zurück zum Image. meine Frau hat sich sehr geärgert über mein Image, wie es transportiert wurde. Mir war das egal. Ich habe Spaß daran gehabt, mit tollen Leuten eine Behörde, die Kunden nicht Kunden nannte, sondern Antragsteller, umzubauen in ein wettbewerbsfähiges Unternehmen, auf Technologie zu setzen, die Zukunft hat. Ja, auf Mobilfunk, ja, auf digital und, und. Ich beneide dich heute darum, dass du mit deinen Vorstandskollegen per Du bist, dass du heute locker hier sind. Wir gingen noch mit Krawatte. Ich meine, vergiss nicht, das sind 26 Jahre her.
Ich hatte immer den Eindruck, wenn der Ron Sommer einen dunkelblauen Anzug getragen hat, dann trug die ganze Organisation einen dunkelblauen Anzug.
So ungefähr.
Wenn er ohne Krawatte gekommen ist, trugen sie alle keine Krawatte. Und wenn es der graue Tag war, dann wurden alle in graue Anzüge. Diese Uniformität, diese fast militärische Struktur der Telekom, diese Hierarchieorientierung, war das etwas, was du so wahrgenommen hast, als du damals von Sony zur
Telekom Das störte natürlich. Ich meine, ich weiß noch, als ich die Aufsichtsratssitzung, in der man mich gewählt hat, zum Vorsitzenden, glücklicherweise damals einstimmig, dann gab es am Abend ein Empfang für mich von den Top-Führungskräften. Das war ein Schock. Da standen 200 Führungskräfte. Ich war ja nicht gewohnt, dass plötzlich 200 Top-Leute da sind und ausschließlich Männer. Ja. Und die waren auch nicht gerade jung. Und ich rief zu Hause an und sagte, wie soll ich mit der Truppe diesen Laden zukunftsgerecht umbauen? Also das war schon mühsam. Ich beneide die Zeit heute um die Kultur, die sich heute etabliert hat. Aber das war ein langer Weg, dahin zu kommen. Ich meine, immerhin konnte ich ja Leute wie dich und René einstellen. Ihr wart ja Jungspunz damals. Viele fragten mich, sag mal, die haben von nichts eine Ahnung. Warum stellst du dir ein? Sag ich, naja, die haben so viel Ahnung, dass ich meine, dass sie den Laden dahin bewegen können, wo ich mir erträume. Und nicht genug Ahnung, um mir zu sagen, dass es nicht möglich ist, dahin zu kommen.
Übrigens, ein Punkt, den man schon rausarbeiten kann, als du Vorstandsvorsitzender geworden bist, warst du, glaube ich, gerade mal Anfang 50, glaube ich, wenn ich das so richtig sehe.
Ich war Mitte 40.
Mitte 40 sogar, 46, 47, stimmt. Und die Leute, die du geholt hast, die waren dann teilweise, wie René Obermann und ich, wir waren 35, 36 Jahre, als wir in verantwortungsvolle Positionen kommen. Ich muss dazu sagen, ich erlebe als Vorstandsvorsitzender gerade so eine Zeit, wo ich mir Sorgen mache, wie kriege ich jetzt eigentlich die jungen Leute in die Funktionen? Wir sind so mittlerweile so ein sehr eingespieltes Team, aber die jungen Leute von damals sind natürlich jetzt auch schon wieder ein bisschen älter geworden. Also wir müssen uns jetzt wieder erneuern. Wir müssen jetzt wieder diese junge Kraft auch wieder in Führungsposition machen. Wie macht man das?
Also einmal ist es eine Kulturfrage. Also ich konnte junge Leute holen wie dich oder René, obwohl wir noch schon ein sehr bürokratischer Laden waren. Ihr hattet Vertrauen, dass wir diesen Laden umbauen. Und vielleicht mehr, ihr habt Spaß erwartet, so einen Laden umzubauen. Ich glaube, dasselbe gilt heute. Zweitens, junge Leute wollen was bewegen. Sie sind begeistert von Technologie. Wer kann mehr Technologie bieten als eine Telekom? Guckt ihr an, was in der Welt heute passiert. Also ihr habt ja alle Chancen, die man braucht. Es geht um die Atmosphäre, die man intern hat und vor allem Bürokratieabbau. Junge Leute verjagst du mit Bürokratie. Wenn du denen versprichst, 95% deiner Zeit Arbeit und wenn es hochkommt, 5% der Zeit Bürokratie, dann kriegst du sie.
Ja, junge Leute gehen natürlich auch höhere Risiken ein. Und ich meine, die Telekom-Kultur ist ja erstmal eine Kultur, die versucht, Fehler zu vermeiden. Aber es gibt ja zwei Fehler. Es gibt den Fehler, du gehst ein zu hohes Risiko ein und gefährdest das, was du hast. Und der zweite Fehler ist es, man nutzt die Chancen nicht, die sich ergeben.
Es geht nur mit Risiko. Nochmal, 26 Jahre zurück. Ja. Mobilfunk hat keine Zukunft. AT&T ist übrigens aus dem Mobilfunk erstmal ausgestiegen, weil auch man denen sagte, Mobilfunk hat keine Zukunft. Als wir in Russland investiert hatten, sagten die Experten, Russland, Massenmarkt für Mobilfunk nie. Breitband, DSL, ja, wozu denn? Wer braucht denn sowas? Und denk mal an USA. Ich meine, der Traum war ja, wie können wir die Marke, die wir neu entwickelt haben.
Absolut.
Die tolle verstorbene Frau vom Bundeskanzler Kohl rief mich an und sagte, was soll das mit diesen Magenta-Telefonhütten da? Gelb ist doch die Farbe der Post. Also der Traum war, wie können wir die Magenta-Mobilfunkmarke von Alaska nach Osten gehend über Europa und Russland zurück nach Alaska bringen. Nun, teilweise ist es gelungen. Leider ist mein Nachfolger und sein Aufsichtsratsvorsitzender haben beschlossen, das hättest du nie gemacht, René vermutlich auch nicht, aus Russland rauszugehen. Stell dir vor, wir hätten das Magenta-Tee heute auch in Russland. Mhm. Denn es war damals schwierig, gegen Vodafone anzukämpfen, gegen France Telekom. Wir wollten fusionieren mit France Telekom. Wir wollten groß werden. Wir wollten global werden. Global sind heute leider nicht die Telcos, sondern es sind die Facebooks und die Googles und die Amazons und die Apples. Aber das ist deine Aufgabe noch, bevor du in Rente gehst, lieber Tim, dafür zu sorgen, dass die Telekom ein wirklich globales Unternehmen wird.
Ich würde jetzt nochmal gerne in die Geschichte auch einsteigen von den Anfängen der Telekom. Und wir haben ja 25-jähriges Bestehen seit dem Börsengang und wir sind ja jetzt irgendwo auch ein Stück weit. Was war jetzt deine erste Wahrnehmung von der Telekom? Ich hatte damals das Gefühl, dass Risiken, dass die im Unternehmen Telekom überhaupt nicht gewollt sind. Es war irgendwo eine Beamtenmentalität hier, es war eine Vorsichtsmentalität hier, es war eine Abstimmungsmentalität hier. Was waren so deine ersten Wahrnehmungen, als du zur Telekom warst? Wie hast du diese doch schwierigen Veränderungen aus einer Behörde in ein Privatwirtschaft? Was hast du dir da vorgenommen? Was waren deine Ideen, das zu verändern?
Durch Vorbild. Ich meine, natürlich war mir klar, dass ich ein Unternehmen erbe hier mit 225.000 Mitarbeitern, die anders erzogen wurden. Aber klar, das war eher ein Schock für mich, eine solche Behörde zu übernehmen. Aber gleichzeitig sah ich als die Chance, es ist ja viel leichter, etwas Schwieriges zu ändern, als etwas Tolles zu verbessern. Da ist viel passiert in den letzten 25 Jahren. Da habe ich ja nur 7 Jahre beigetragen dazu. Ja. Aber da ist noch genügend viel zu tun.
Ich meine, da war damals das Thema Kundenservice. War ja irgendwo so eine Mentalität bei uns, so ein bisschen im Hause. Wir hatten Antragsteller.
Ja, ja.
Ja, und wir haben nicht irgendwo dafür gesehen, dass der Kunde da draußen irgendwo
jeden Tag Kunde
beworben werden ja will und beworben werden muss.
Das änderte sich dann systematisch mit neuen Produkten. Als wir beschlossen hatten, DSL bundesweit zu verbauen, bevor es einen Wettbewerber macht. Übrigens damals noch mit dem Ziel, lieber an 100% Marktanteil zu gehen, bevor uns einer 5% Marktanteil wegnimmt. Das ist ja auch heute etwas schwieriger geworden. Und sagten, um den Kunden vorzubereiten, marketingmäßig auf DSL, führen wir erstmal ISDN in homöopathischen Dosen ein. Und das muss man auch verkaufen wie jedes andere Produkt. Du hast Zugriff auf Technologie, die dir erlaubt, eine Kultur zu verändern. Und mit der Geschichte musst du leben. Du kannst nicht einfach sagen, ich schüttel die ab über Nacht. Wir haben ja vieles abgeschüttelt. Übrigens, jeder Beamte, der, ich weiß nicht mehr genau, der länger als 30 oder 40 Jahre bei der Bundespost war, wenn der in Ruhestand ging, die wollte ich persönlich treffen. Und da habe ich die gefragt, wie sehen Sie diesen Wandel? Und es gab 2 Arten von Antworten. Die einen sagten, ich bin mal als Auszubildender, als junges Mädchen, als junger Bursche in die Bundespost gekommen, wollte einen Beamtenlaufbahn machen und deshalb gehe ich jetzt in Ruhestand. Ich kann das nicht, was ihr da macht, aber ich find's toll. Und die anderen sagten, ich find's toll, was ihr da macht. Ich wäre gerne länger geblieben, bin aber jetzt zu alt dazu. Du hattest keinen, der gesagt hat, das ist falsch, dieses Unternehmen umzubauen.
Wenn du heute abstrahieren würdest, was Transformation ausmacht. Und ich meine, das war ultimative Transformation. Von einer Behörde zu einem privatwirtschaftlichen Unternehmen im vollen Wettbewerb mit einer hohen Innovationsrate. Es war ja auch viel Technologie damals schon im Spiel. Was würde heute abstrahiert, was sind die 3 Prinzipien für erfolgreiche Transformation?
Der Vorstandsvorsitzende, ganz vorne, das, was du vorlebst. Und die Mannschaft, die du um dich herum baust und die vorlebt. Und ein Ökosystem aufzubauen, wo sich junge Leute wohlfühlen und mit Respekt und Ehren diejenigen, die sich nicht mehr wohlfühlen, eine andere Aufgabe woanders suchen. Das dauert. Ich meine, das dauert. Ihr seid ja noch immer dann nicht durch das Thema. Aber das ist eben die Chance, die die Telekom heute noch hat.
Bist du auch so einer gewesen, der bis auf die Grasnarbe operativ gesteuert hat? Oder hast du eher ein Empowerment gesagt, pass mal auf Leute, ihr müsst das jetzt selber können, ihr müsst das verantworten entlang der 4-Säulen-Strategie? Ich glaube, so hieß sie da
mal. Ja. Also, ich glaube, ich hatte gar nicht die Zeit, in die 7. Kelleretage zu kriechen. Ich habe mich darauf konzentriert, die Ziele zu definieren, die technologischen Entscheidungen zu treffen. Es waren ja große Entscheidungen. wenn du gesagt hast, ich baue jetzt ein DSL-Netz auf oder ich investiere in Mobilfunk oder wir wollten ja eigentlich mit der France Telecom fusionieren. Du hast vorher gesagt, Telekom Italia. Die Idee war dahinter, wenn wir mit der France Telekom fusionieren, dann ist der Rest von Europa nicht mehr so schwierig. Und dann gucken wir mal, was wir in Übersee machen. Ich habe ja noch nicht ahnen können, was da kommt mit Apple und Facebook und Google und Co. Aber wäre das so gewesen, wäre das Leben mit diesen Giganten leichter gewesen. France Telekom hat leider nicht geklappt. Das Management, nicht die Regierung dort, das Management wollte das nicht. Wir waren denen zu groß. Die wollten nicht der kleine Bruder sein. Und dann habe ich fast einen Fehler gemacht, die Telekom Italia als Fusionspartner zu nehmen. Das wäre, glaube ich, nicht gut gegangen. Da, glaube ich, habe ich Glück gehabt, dass es nicht passiert ist.
Wenn man sich heute mal anschaut, diese Situation ist ja 20 Jahre danach immer noch die gleiche. In Amerika haben wir heute 3 Mobilfunkanbieter für 330 Millionen Menschen. Mhm. Wir haben heute in China 3 Mobilfunkanbieter. Wir haben heute in den meisten großen japanischen Märkten, das ist auch ein Riesenmarkt.
Und in Europa 360.
Hunderte davon. Ja. Und es gibt keine politische Bereitschaft, aber es gibt auch keine unternehmerische Bereitschaft. Das ist so ein bisschen wie die Schlösser entlang des Rheins. Die haben da gesessen und waren sich wohlgefeit in ihren schönen, wunderbaren Schlössern, konnten ihren Zoll nehmen, haben aber nicht verstanden, dass nur ein großes Reich, für damals die Franzosen, einfach eine ganz andere Power, eine ganz andere Größenordnung, eine ganz andere Strategie auch entwickeln können. Wir sind 20 Jahre weiter, nichts ist passiert. Woran liegt das?
Naja, es liegt an dir natürlich. Das musst du ändern. Also ich erinnere mich noch gut, als ich zu überlegen begonnen habe, sollten wir in den USA investieren. Die treibende Kraft war ja, wir wollen uns global aufstellen mit dem Geschäft. Wir haben noch nicht geahnt, dass Google und Facebook und Amazon auf uns zukommen wird. Und wir sagten, im Osten von Deutschland, das betrachten wir alles als Heimatland. Nicht politisch, aber geschäftlich. Und deshalb Polen und Ungarn und was da so kam, inklusive Russland. Ja. Stell dir auch vor, politisch, wie das heute wäre, wenn das Magenta-T in Russland wäre, wäre auch interessant gewesen. Und westlich war das Problem, dass wir in Spanien, in Frankreich und England Wettbewerber hatten, die mächtig waren, wie Vodafone damals. Also sagten wir, Vodafone, der wichtigste Wettbewerber Mobilfunk, kann uns aber in USA nichts antun, weil die stecken in CDMA, in der Technologie zu damals mit Verizon zusammen. Die waren ja 50-50 fast. Und da gab es diese kleine Firma mit GSM. Ich kann mich noch gut erinnern, wo ich sagte, stell dir vor, wir könnten einen BlackBerry haben, der auf GSM funktioniert und in USA auch funktioniert. Da sagten viele meiner Kollegen, wer braucht denn sowas? Und dann haben wir die Entscheidung getroffen, GSM in die USA zu bringen. Das über diese große Investition in VoiceStream, damals, was heute T-Mobile USA ist. Und ja, diese Art von Entscheidung musst du treffen. Leider, wie ich dir sagte, France Telekom hat nicht geklappt. Italien hat Gott sei Dank nicht geklappt. Dass du frustriert bist, dass wir noch immer in Europa nicht
einen Digital Single Market haben, dass wir in Europa uns atomisieren, um viel Wettbewerb zu haben, möglichst niedrige Preise, aber nicht mehr im internationalen Wettbewerb mithalten können. Woran liegt es? Ist das die Angst vor großen Unternehmen?
Nee, ich glaube, dass die Politik in Europa noch immer so tut, als ob denen der Laden gehört. Und das nicht nur in Deutschland, sondern auch in anderen Ländern. So wie Frau Kohl damals sagte, was machen Sie mit meinen gelben Telefonzellen? So ist es heute noch. Dich ruft ja auch jeder Ministerpräsident oder Bürgermeister an und sagt, was machen Sie denn da so eigentlich? Ja. Das musst du lösen. Sonst wird Europa eine traurige Rolle im Digitalzeitalter spielen. Ich meine, der Wettbewerber, den wir haben, ist China. Auch politisch und vor allem geschäftlich. Ich war übrigens 96 oder so in China, weil ich hoffte, wir können das Geschäft nach China expandieren. Und der damalige Minister Wu, war der Telekom-Minister, sagte mir, vergessen Sie es. Wir wollen keine Ausländer hier drin haben. Wir wollen die Technologie uns reinholen von den Alcatels und Lucents und wie sie alle heißen und Siemens. Dann war es auch klar, irgendwann werden die ihre eigenen Gesellschaften haben, die sie auch toll aufgebaut haben, wie Huawei und ZTE. Aber wir wollen keine Operator aus dem Ausland haben. Wir wissen, wie man damit Geld verdienen kann. Und außerdem, wir haben 1,7, 1,8 Milliarden Menschen. Wir haben einen ordentlichen Home Market. den hast du natürlich mit 80 Millionen Menschen nicht. Jetzt hast du glücklicherweise in den USA nochmals 300 Millionen dazu. Du hast ein bisschen Europa, aber die anderen Europäer sind ja Winzlinge.
Also ich glaube, wir sind uns einig, dass wir eine Konsolidierung brauchen, dass wir einen europäischen digitalen Markt brauchen, ja, der einheitlich funktioniert. Übrigens, das fängt ja im Spektrum schon an, was nicht harmonisiert ist über die einzelnen Märkte. Wir haben immer noch im Grenzverkehr Probleme mit Interferenzen und geht dann so weit, dass man auch sagt, Leute, wir brauchen ein großes Telekommunikationsspiel oder vielleicht zwei, drei, die dann aber auch international die gleichen Größenvorteile genießen wie die Amerikaner oder die Chinesen, um wirklich auch mitzuspielen.
Also ich bin zutiefst davon überzeugt, dass die europäische Marktkonsolidierung erforderlich ist. Wir wollen niedrige Konsumentenpreise haben. Wir wollen große Kostenvorteile haben in der Produktion. Wir wollen die Fähigkeit haben, auch die Balanzen zu haben und hohe Investitionsvolumen zu stemmen. Wenn das alles zusammenkommen soll, dann muss man einfach Größenvorteile realisieren. Das sind wie die Internetplattformen im Valley, womit wir bei dem Abenteuer USA waren. Ich meine, viele haben ja auch hinterher gesagt, die Telekom hat sich verhoben in den USA. Diese großen Schritte waren ja auch sehr teuer damals. Es war ja der erste Internet-Bubble, den wir gesehen haben damals, auch von den Preisen her. Ich meine, warum Amerika? Warum bist du in die USA gegangen, in so einen gigantischen großen Markt? Zu sagen, wir wollen global sein, ist ja schön. Heute würde jeder sagen, der hat sie nicht alle. Das ist viel zu viel. Das ist viel zu groß, um eine globale Position zu machen. Aber das war ja schon ein Schritt von 0 auf 100 in den USA.
Das durchaus ist, risikoreich.
Nein, eigentlich nicht. Die Frage war, wie reduzierst du das Risiko einer deutschen Telekom, die im Wesentlichen nur in Deutschland tätig ist? Was ist, wenn Deutschland schwächelt? Deshalb, wie kannst du dich auf mehrere Beine positionieren? Und wie ich vorher sagte, das Problem war, nach Westen in Europa konnten wir nicht. Da waren unsere respektablen Wettbewerber. Und die Chance USA, ein Markt, der damals schon einen deutlich höheren Umsatz pro Kunde hatte als Europa und heute noch immer, mit einer Technologie, die die Amerikaner nicht kannten, aber von der wir überzeugt waren, denn diese Technologie hat ja die Deutsche Telekom mit France Telekom übrigens entwickelt, GSM. Mit dieser Technologie sie in USA zu etablieren, gegen Technologien, die nicht so gut sind. Damals hatten die noch Technologien, die inzwischen tot sind, TDMA zum Beispiel. CDMA ist noch immer da. Und das sahen wir als Chance. Wenn jeder Geschäftsmann sagt, ich reise um die Welt und habe die Alternative GSM, USA, Europa, oder ich muss mit CDMA mehrere Geräte haben. Zweitens, weißt du, viele Leute sagten ja, ich wäre ja so ein bisschen selbstverliebt. Die Wahrheit ist das Gegenteil. Ich habe mich um meinen Ruf wenig gekümmert, weil ich zu viel zu tun hatte und meine Zeit nicht vergackeiern wollte mit Rufpflege. Jetzt gab es damals noch nicht Facebook, bin ja heute noch nicht in diesen sozialen Netzwerken drin, aber mir war die Rufthematik weniger wichtig.
Was würdest du heute im Nachgang mit USA anders machen oder würdest du es genauso wählen? Aber vielleicht erstmal die Frage, warum war das so personalisiert?
Also darunter hat meine Familie natürlich am meisten gelitten, weil die waren es gewohnt, dass ich einen interessanten Job hatte, bei Sony zum Beispiel, und mit tollen Spielzeugen immer nach Hause kam, aber keine Öffentlichkeit. Die Öffentlichkeit war das Produkt. Und sie verzeihen heute noch nicht meinem damaligen Kommunikationschef, dass er mich so instrumentalisiert hat als Person. Aber das hat einen speziellen Grund. Postreform 2 beschloss ja, dass die Preise der Telekom für den Wettbewerb vorbereitet werden, die Monopolpreise. Und dann passierte am 31. Dezember 1995, in der Nacht zum 1. Januar 96, wo das halbe Netz der Telekom zusammengebrochen ist, weil die Alcatel-Rechner das Silvester nicht verstanden haben. Mein Vorgänger hat beschlossen, diese Preisveränderung Richtung Wettbewerb, das machen wir am 31. Dezember. Der blödeste Tag, an dem du sowas machen kannst. Absolut. Die Rechner damals waren ausgelastet, waren übrigens noch vieles analoges Zeugs, das da lief. Am 31. Dezember hast du Sorgen, dass das Netz aufrecht bleibt. Da machst du nicht eine Tarifreform. Und ich weiß nicht, ob du dich erinnern kannst, am 1., 2., 3. Januar hat die Bild-Zeitung aufgemacht, Ron Sommer, nehmen Sie Ihre Tarifreform zurück. Oder ich weiß nicht was, jeder Ministerpräsident rief mich an. Und damals war es klar, wenn wir diesen Tsunami nicht meistern, gibt es keine Zukunft für die Telekom. Weil kein Börsengang, keine Finanzierung, Es funktioniert nicht mehr. Und der Beschluss war, ich muss in die Öffentlichkeit. Ich muss als Telekom-Chef in eine Fernsehshow, die hieß damals, ich weiß nicht, Talk im Turm, diese Vorgängersendung von den heutigen,
Maybrit
Illner und so. Und wir saßen eine Woche in so einem Studio und ich wurde vorbereitet auf diese Schlacht. Ich wusste, wer da sein wird. Ministerpräsidenten, Wettbewerber, der begann ja damals. Eine Oma aus Berlin, die mich zur Sau machen wird, weil ich mit meinen Tarifen ihr nicht mehr ermögliche, mit ihren Enkelkindern zu telefonieren. Ich war total vorbereitet, habe diese Fernsehsendung gewonnen. Aber was dann passiert ist, dass unsere Mitarbeiter mich plötzlich als Person erlebt haben und sagen, zum ersten Mal haben wir einen Chef, der nicht hinter uns steht, sondern
für uns steht
und vor uns steht. Und dann hat wohl die Kommunikationsabteilung beschlossen, das ist super für einen Börsengang und alles andere. Und ich hatte kein gutes Gefühl, weil auch meine Frau mich immer prügelte für meinen öffentlichen Auftritt. Aber meine Jungs, mehr Jungs als Mädchen damals, sagten, das brauchen wir, sonst gibt's keinen Börsengang, sonst funktioniert's nicht, etc., etc.
Das und würdest du heute anders machen. Du würdest dich nicht mehr heute so personalisieren lassen. Ich meine, die Vorstandsvorsitzenden, der Bahnchef oder der Telekom-Chef ist natürlich enorm. Das sind so.
Ja, aber
das
anders. So Tim, du machst es viel besser heute. Du machst es viel besser. Du bist bekannt, aber du lässt dich nicht so instrumentalisieren. Du stehst vor deinen Leuten, aber in einer etwas lässigeren Art. Also wenn ich heute was anders machen könnte, da hätte man was anders machen müssen. Zweitens, ich hätte mir das Glück gewünscht, eine Telekom nicht an die Börse zu bringen, gerade in der Zeit, wo ein Bubble kommt. Das hat uns viele Antipathien gebracht. Erstmal Sympathien, jeder wollte die Aktie haben und dann Antipathien, als plötzlich die Aktie runterging. Das ist schon lange her, aber das, weißt du, daran erinnert sich noch jeder.
Ja. Du bist das Gesicht der deutschen Wirtschaft in vielen Bereichen gewesen. Ich meine, auch für das Unternehmen extrem wichtig gewesen, weil du hast das Unternehmen, das Gesicht der Privatwirtschaft gezeigt. Und ich glaube, wir leben da heute auch noch ein ordentliches Stück vor. Du hast jetzt die Marke groß gemacht, das Magenta und auch das T. Aber du hast natürlich enorm das persönlich irgendwo als Person vertreten.
Ich habe es auch bezahlt damit.
Und ich glaube, wahrscheinlich ist natürlich in so einer Erfolgswelle am Anfang, dann entsteht auch ein gewisser Sog, dass man sagt, ach, das läuft doch eigentlich ganz gut. Und auf einmal merkt man gar nicht mehr, dass man gar nicht mehr in der Kontrolle ist über das, was über einen passiert.
Ja, das ging schnell. Also das ging, das startete mit dieser Fernsehsendung in den ersten Januartagen. Wir haben uns gefreut, dass wir es überlebt haben. Also man versuchte uns wirklich zurückzuführen in die Behörde. Darunter leidest du indirekt auch heute, weil die gleichen Ministerpräsidenten oder deren Nachfolger meinen noch immer, die Telekom gehört denen. Die gehört nicht denen.
Was würdest du heute einer Führungskraft in der Öffentlichkeit, einem Vorstandsvorsitzenden, für seine Öffentlichkeitsarbeit raten? Was wäre dann das, was heute vielleicht auch zeitgemäß dein Tipp wäre?
Also, wenn immer du Erfolg hast, musst du davon ausgehen, dass man dich irgendwann prügeln wird. Das bleibt. Weißt du, wenn du siehst, ist es fair, wie man mit Facebook heute umgeht? Ich weiß nicht. Die haben natürlich irren Erfolg und dann werden sie geprügelt. Machen sie es richtig? Nein. Man kann auch dem Mark Zuckerberg sagen, was er besser hätte machen können. Oder was er im Vorfeld besser machen müsste. Und das gilt für jeden anderen auch. Die Öffentlichkeit genießt es schon. Jemand, der Erfolg hat. Weißt du, bei einer Hauptversammlung der Deutschen Telekom schrie man Sommer als Bundeskanzler. Da guckte mich noch mein Aufsichtsratsvorsitzender an und sagte, nee.
Habe ich auch schon gehört.
Und ja, meiner letzten Hauptversammlung, das ging etwas anders zu.
Da war ich auch dabei.
Das war etwas heftiger.
Ja. Weißt du, darf ich mal persönlich fragen, ich war ja dabei. Da waren, ich glaube, keine Ahnung, 6.000, 8.000 Menschen in der Lanxess Arena. Da waren Protestbewegungen, da war hohe Emotionalität. Man kämpft für das Unternehmen, aber man hat irgendwo nicht mehr die Akzeptanz. Der Kurs war runter, die Öffentlichkeit hatte ihre Meinung irgendwie schon gefällt für einen. Man hatte diese Unsicherheit im Aufsichtsrat. Man wusste nicht, wo steht eigentlich der Feind, wo steht der Freund. Ja. Was macht das mit einem Menschen? Wie geht man damit um? Wie geht man dann abends nach Hause? Was passiert da mit einem?
Ja. War nicht einfach. Also du fühlst dich immer wohler in der Erfolgswelle. Ja. Was interessant war, wenn der Hauptaktionär sagt, ich mag sie nicht mehr. Das kann dir in jedem Unternehmen passieren, wo es einen Hauptaktionär gibt. Dann ist der normale Weg, dass du dich dann verabschiedest. Das wäre auch mein Weg gewesen. weil zum Unterschied der Hauptaktionär war der Staat mit einem Bundeskanzler Schröder. Aber dann kamen die Mitarbeitervertreter und sagten, nö, obwohl es Wahlkampf war in der Zeit. Und die Mitarbeitervertreter sagten, das wollen wir nicht. Und dann war ich hin und her gerissen. Aber auf die letzte Schlacht wollte ich mich da nicht ausgehen, wie ich es vorher beschrieben hatte. Das war eher zum Wohl der Familie. Was ich vermisst habe dabei, ich hätte gern meine Nachfolge selbst intronisiert. Ich weiß noch, als mich der Aufsichtsratsvorsitzende einmal im Jahr hat er mich immer gefragt, was ist, wenn Sie gegen die Wand knallen? Wer wird Ihr Nachfolger? Da sage ich nun, erstens bin ich ein vorsichtiger Autofahrer. Ich knall nicht gegen die Wand, wenn es irgendwie geht. Aber mein Nachfolger sollte René Obermann sein, aber der braucht noch 3 Jahre. Unter meiner väterlichen Obhut, sagte ich dazu. Aber und die 3 Jahre hatte ich nicht. Ich glaube, du hältst auch die Prügel besser aus, wenn du deinen Nachfolger selbst installieren kannst und auf den stolz bist. Das konnte ich nicht. Und das vermisse ich in gewisser Art und Weise. Das Loslassen deines Kindes ist auch schwierig. Das erleben wir alle als Eltern. Aber wir genießen es, wenn die Kinder sich dann toll weiterentwickeln. Für mich war das Loslassen schon eine Katastrophe damals. Ich habe darunter gelitten wie ein Hund. Bin auch in die USA erstmal gegangen und habe beschlossen, ein Jahr lang nichts zu tun. Weil ich sagte, jede Entscheidung, die du jetzt triffst, die triffst du in der Emotion und die wird falsch sein. Deshalb habe ich damals fliegen gelernt. Ich sage, nichts machen ein Jahr lang geht auch nicht. Deshalb wirst du so gut wie jeder Lufthansa-Pilot. Das habe ich heute, das Trainingsniveau. Aber das war emotional. Deshalb auf deine Frage, was müsste eine Führungskraft anders machen? Nun, inkognito kannst du nicht mehr arbeiten. Ja. Das war vor 80 Jahren der Fall, dass du im Hinterstübchen das machen konntest. Das geht heute nicht. Die Mitarbeiter wollen sehen, wer du bist und wie du bist und wie du das führst. Und das liegt dann an deinem Charakter. Und ich sage, das Wichtigste ist, das hast du heute besser, als ich es je hatte. Wie gut ist die Qualität deiner Mannschaft um dich herum? Je besser die sind, desto weniger passiert sowas, wie es mir passiert ist. Dann ist es auch nicht so persönlich.
Also die Frage, was macht das mit dem Menschen, wenn man solche schwierigen Phasen erlebt und was ist das? Hast du da viel Unterstützung, Freunde gehabt, die dann auch irgendwo an deiner Seite gestanden haben, die dir dann helfen? Oder also, ist dann das leere, das berühmte Loch, in das man reinfällt?
Nein, und dann, du schreibst deine Kontakte neu.
Ja.
Denn das Interessante ist, wie viele von denen du dachtest, nun, du bist ja relativ einsam sowieso als Vorstandsvorsitzender und ich bin eher ein zurückhaltender Mensch und Freunde kann ich auf eine Hand ablesen. Aber deine Kontakte zu einem guten Teil konntest du sie abschreiben und plötzlich entdeckst du, ich sag mal, Kollegen in der Industrie, die ich nicht als Freunde gesehen habe, wie die sich verhalten haben in dieser Zeit. Also das ändert sich und das ist eine interessante Erfahrung. Das Zweite ist, wenn du in so ein vermeintliches Loch fällst, dass du ja neue Chancen hast. Viele Dinge, die ich danach machen konnte, durfte, erfahren konnte, lernen konnte, die hätte ich nicht machen können, wenn ich 10 Jahre länger Vorstandsvorsitzender der Deutschen Telekom gewesen wäre, was ich übrigens nicht wollte. Ich wäre gern noch 3 Jahre gewesen.
Ich meine, René Obermann war damals noch nicht so weit. Er war ja dann ein toller Vorsitzender, auch mein Partner und Freund. Ich hoffe, dass ich ihn auch mal zum Podcast hier bekomme. Dann werde ich ihn auch nochmal aus der Zeit dann heraus befragen, wie das gelaufen ist. Aber ich würde gerne nochmal auf Amerika kommen, weil auch mit René habe ich viel in Amerika gemacht. Wir wollten es verkaufen, dann haben wir es repariert. Wir hatten schon Verkäufer, wir saßen in St. John's in Kanada und haben irgendwo einen Deal mit AT&T gehabt, es zu verkaufen. Ich hatte als Vorstandsvorsitzender, ich war ja eben als Finanzvorstand, die Aufgabe, Sie reparieren das in Amerika, was hieß, Sie verkaufen das Ding jetzt. Wir wollen das Abenteuer Sommer, hieß es übrigens, das Abenteuer Sommer wollen wir endlich hinter uns haben. Es wurde unheimlich wieder personalisiert, wissend, dass es die falscheste von allen Entscheidungen gewesen wäre, wenn wir es verkauft hätten. Ich bin heute glücklich darüber, dass wir die Amerikaner haben. Vielleicht noch mal im Nachgang, so erfüllt dich das mit Genugtuung, dass jetzt Amerika mit Abstand unser Geschäft Nummer 1 ist. Wir machen 70% unserer Ergebnisse in den USA mittlerweile. Wir sind auf dem Weg, die Nummer 1 in den USA zu werden. Wir haben AT&T überholt.
Also ich freue mich natürlich. Das ist ja keine Frage. Also um nochmals zurückzukommen auf damals. Natürlich war es nach außen gesehen ein Risiko. Wir haben auch im Aufsichtsrat gesagt, wir werden mehrere Jahre lang geprügelt werden, bis man verstehen wird, warum das die richtige Entscheidung ist. Erstens. Zweitens, Das GSM-Thema haben wir vorher besprochen. Drittens, die Wettbewerber haben entweder beschlossen, auf GSM umzuschwenken, das war AT&T, oder Verizon mit CDMA weiterzumachen.
Übrigens, wir sind bei der Sprint gerade dabei, die letzten CDMA-Kunden zu verabschieden.
Ja, übrigens, ja, du weißt ja, dass wir mal Miteigentümer
von Sprint,
bevor du es gekauft hast, waren wir schon Miteigentümer mit Frau Telekom in Sprint. Wir haben auch versucht, später Sprint zu übernehmen. Die saßen auf sehr hohen Rost. Das ging damals nicht. Aber zurück zu dem Thema USA. Eigentlich war USA ein No-Brainer. Wenn du sachlich das durcharbeitetest, wie der Markt sich gegeben hat, die Umsätze pro Kunden, wie wenig Wettbewerber da sind. Wir meinten auch eine bessere Marke zu haben. Übrigens, wenn du dir anschaust, als vor 20 Jahren die Magenta-Läden in den USA etabliert wurden, haben AT&T und Verizon beschlossen, ihr Brand umzugestalten und ihre Läden auch umzubauen. Damals waren die alle gleich frisch. Wenn du heute in den USA bist, sind die Magenta-Läden noch immer frisch. Und die der Wettbewerber verstaubt. Ja. Da wirst du nicht reingehen wollen. Erstens. Zweitens, also in dem Markt dann erfolgreich zu sein, musst du kein Nuklearwissenschaftler sein. Aber du musst rein investieren. Ich habe verstanden, warum du und René es verkaufen wollten. Denn wenn mein Nachfolger und sein Aufsichtsrat beschließen, 4 Jahre lang nichts zu tun in dem Markt.
An kein Funkspektrum,
ist
kein
iPhone. Ist es ja eigentlich, und 20 Milliarden abzuschreiben. Richtig. Also erstmal, wir schreiben 20 Milliarden ab, das können wir dem Ron Sommer in die Schuhe schieben. Zweitens investieren wir 4 Jahre lang nichts und dann ist es tot. Dann haben wir bewiesen, warum die 20 Milliarden richtig waren. Keine sehr tolle Strategie. Damit gewinnst du übrigens auch keine tollen Führungskräfte. Wer will schon mit so einer Geschichte machen? Das habt ihr toll gemacht. Ihr habt gesagt, naja, ihr habt zunächst einmal nicht den Mut gehabt, das zu reparieren, also verkaufen. Dann habt ihr Glück gehabt, dass ihr es nicht verkaufen konntet.
Und die Breakup-Fee gekriegt habt.
Die Breakup-Fee und Spektrum und der Rest ist Geschichte. Ja. Und das habt ihr toll gemacht. Und natürlich freue ich mich darüber, dass das T-Mobile jetzt in Europa die führende Marke ist und in den USA bald die Nummer 1 sein wird. Ich bin traurig, dass wir nicht im Osten Europas und in Russland das auch haben. Dann wäre das schon eine ziemlich lustige Geschichte. Ja.